Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 Megahertz in Ulm und es gibt auch an diesem fröstlichen Dienstagnachmittag um 16 Uhr wieder eine Ausgabe der Plattform und für euch in der nächsten Stunde am Mikrofon Frank Rieddorf und selbstverständlich haben wir einen Gast und wir haben wieder mal einen Gast von der Universität Ulm und ich begrüße den Institutsdirektor des Instituts für Energiewandlung und Speicherung, den Herrn Professor Dr. Josef Kallo. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Schön, dass Sie es einrichten konnten, dass es geklappt hat. Da freuen wir uns sehr. Wir machen das ja bei unseren Gästen am Anfang immer so, mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Würden Sie uns mal kurz erzählen, was Ihr Hintergrund ist von Ihrem beruflichen Bild, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie den Ruf hier an die Universität Ulm bekommen haben?
Das hat in den 90er Jahren angefangen und zwar nach dem Abitur stand es zur Debatte, irgendeinen technischen Beruf zu ergreifen. Und ich muss gestehen, wie der Zufall das so will, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Maschinenbau oder Elektrotechnik werden soll und hatte mich für verschiedenste Praktika beworben. Und wie der Zufall es will, das Praktikum für Elektrotechnik kam einen Tag früher als das für Maschinenbau. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass ich an dem Tag entschieden habe, ich werde Elektrotechniker. Das war vielleicht die genau richtige Entscheidung, weil, wie es sich gezeigt hat, das Studium in Stuttgart war sehr interessant. Ich habe physikalische Elektronik studiert. Das ist eine Mischung aus Physik und Elektrotechnik. Am Anfang wusste ich noch nicht so genau, wohin das gehen soll. Aber dann stellte sich schnell heraus, dass es mir sehr gut liegt und mich sehr interessiert zu sehen, wie erneuerbare Energien, sprich Solarzellen und Brennstoffzellen, Batterien, tatsächlich aufgebaut sind. Und mit diesem Studium der physikalischen Elektronik gelang es mir tatsächlich dann, das zu verstehen. Im zweiten Schritt kam dann die Frage, Studium beendet, soll ich jetzt in Berufsleben einsteigen oder erstmal eine Doktorarbeit machen? Im Fach Elektrotechnik ist es nicht unbedingt eine Notwendigkeit zu promovieren, jedoch war es so, dass zu der Zeit das Interesse meinerseits schon in tiefere Richtungen ging, so dass ich dann die Promotion bei General Motors angenommen habe und dort im Bereich der Brennstoffzellensysteme promoviert habe. Das war auch eine sehr interessante Aufgabe, weil im Grunde ist man ein ganz normaler Doktorand, sprich man muss an seine Doktorarbeit arbeiten, gleichzeitig aber voll in einem Industrieunternehmen eingebunden. Und da bekommt man schon dann mal mit, wie die Kommunikationswege sein müssen und auch wie die fachliche Arbeit überhaupt stattfinden kann. Nach dem Job durfte ich dann tatsächlich bei General Motors anfangen und nach einigen Jahren bot sich die Gelegenheit, zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Stuttgart zu gehen und dort elektrochemische Systeme, was im Grunde, wie sich herausgestellt hat, schon so ein bisschen meine Leidenschaft ist, dann erforschen. Und in den letzten, immerhin 13 Jahren, 14 Jahren jetzt, ist es uns tatsächlich dort gelungen, eine Forschungsgruppe aufzubauen, die sich mit Batterien, mit Batteriesystemen, mit Brennstoffzellen und der Kombination aus Batterien und Brennstoffzellen beschäftigt hat, so dass wir sehr leistungsfähige Hybride für die elektrische Energieversorgung erforschen konnten. Und dann kam der Schritt zur Universität.
Und wie lange sind Sie jetzt Leiter von dem Institut hier in Ulm?
Ich wurde zum 1.9.2015 berufen. Das sind jetzt 2 Jahre, 2,5 Monate.
Sehr schön. Und jetzt, was macht man denn bei der Energiewandlung und Speicherung? Was kann man sich denn, wenn man nicht Elektrotechnik oder Chemie studiert hat, was kann man sich denn bei diesen hybriden Antriebskonzepten so vorstellen? Was ist das?
Die Konzepte, die ich in meiner Arbeit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erforscht hatte, konnte ich teilweise zur Universität Ulm dann transferieren, aber auch erweitern. Und das war das Schöne daran, in diesen hybriden Systemen werden Batterien, sprich die Batterien, die wir kennen, das sind, können Lithium-Batterien oder auch Bleibatterien sein, werden verschaltet mit einer anderen Energiequelle, mit einer anderen elektrischen Energiequelle. Es kann ein Verbrennungsmotor sein mit einem angeschlossenen Generator, der die elektrische Energie bereitstellt, die dann parallel beispielsweise zu einer Batterie gesetzt wird. Und das Gleiche gilt jetzt auch für eine Brennstoffzelle, die auch direkt elektrische Energie liefern kann. Das Besondere an dem Ganzen ist, die Batterie braucht nicht viel Kapazität. Das heißt, sie muss nicht viel Energie speichern, aber die Batterie kann sehr viel Leistung, das heißt Kraft, bereitstellen für sehr kurze Zeit. Und die Brennstoffzelle oder der Verbrennungsmotor, die können für lange Zeit Energie bereitstellen. Was bedeutet, die Batterie ist für die kurzzeitige Leistungsabgabe verantwortlich, die Brennstoffzelle oder der Verbrennungsmotor für die langzeitige.
Das heißt, sowas bräuchte man dann immer eher in Systemen, die rund um die Uhr laufen. Für so ein Handy wäre das jetzt eher ungeeignet, so eine Art.
Also für ein Handy ist tatsächlich so, dass es ungeeignet ist. Im Moment sind die Batterien für die Handys, die wir heute kennen, vollkommen ausreichend. Also je nach Gebrauch natürlich ein paar Stunden oder bis zu einem Tag. Es geht hier eher um Systeme, die mehr Energie benötigen. Beispielsweise ein Auto oder beispielsweise ein großer LKW oder vielleicht sogar ein großer Zug oder ein Schiff.
Aber wann braucht so ein Schiff oder so ein LKW so eine Batterie? Der kann doch gleich direkt vom Motor. Was bringt mir das dann, wenn ich da noch eine Batterie dazu schalte? Wo ist da der Gewinn dabei?
Also zum Beispiel nehmen wir den Fall Brennstoffzellenauto. In einem Brennstoffzellenauto wird für die dauerhafte Leistung, also zum Beispiel jetzt um 120 oder 140 Stundenkilometer fahren zu können, werden ungefähr eine Leistung, sagen wir, von 50 bis 60 Kilowatt maximal benötigt. Wenn ich jetzt aber beschleunigen möchte, von 0 auf 100 oder von 80 auf 120, dann werden tatsächlich bis zu 120, teilweise sogar bis zu 150 Kilowatt notwendig. Und jetzt brauche ich natürlich, um Cruise, also um dauerhaft fahren zu können, kann ich meine 50, 60, 70 Kilowatt einstellen, also nutzen. Dann aber während der Beschleunigungsphase für eine sehr kurze Zeit kann ich die Batterie einsetzen und dann muss natürlich meine Brennstoffzelle nicht so groß sein. Sonst müsste ich natürlich eine 150 kW Brennstoffzelle mit mir rumschleppen. Die ist etwas teurer als die entsprechende Leistung in der Batterie und ich kann die nicht die ganze Zeit ausnutzen.
Okay, deshalb diese Kombination, das eine, wie Sie gesagt haben, für den Dauerbetrieb und das andere, um kurzer Zeit mehr Energie ins System zu pumpen.
Exakt.
Okay, und das trifft dann hauptsächlich alles, was so irgendwie fährt, Schiff, Flugzeug, Auto in etwa.
Also hauptsächlich Auto. Wir kennen das ja aus den verschiedenen Verbrennungsmotorhybriden, die heute schon auf der Straße unterwegs sind. Dort ist es auch so, dass wir zusätzliche Leistung dann über die Batterien bereitstellen können und das Fahrzeug beschleunigt schneller. Teilweise kann es sogar dann geräuscharm oder sogar geräuschfrei bei niedrigeren Geschwindigkeiten dann nur auf Batterie fahren und der Motor wird nur dann zugeschaltet, wenn die Batterien dann nach 20, 30 Kilometer dann leer sind. Und das bringt teilweise Emissionsfreiheit, also lokale Emissionsfreiheit mit sich, auch Lärmminderung an bestimmten Stellen. Das heißt, es ist nicht nur die Energie, die wir dann effizienter einsetzen können, sondern es sind dann auch andere Aspekte, wie beispielsweise Lärm.
Und was ist da genau Ihre Tätigkeit? Entwickeln Sie die Batterien, entwickeln Sie die Brennstoffzellen oder entwickeln Sie das gesamte System, ab wie viel Kilometer was dann zugeschaltet wird, also das ganze komplexe Ineinanderspielen?
Also eher das Letztere. Es ist so, dass wir mit Partnern zusammen die Batterien entwickeln, die Brennstoffzellen entwickeln, dann auch die entsprechenden Antriebe, also sprich die Motoren und die Leistungselektronik, die diese Motoren dann regelt. Und jetzt geht es im Grunde darum, dieses komplexe Zusammenspiel zum Laufen zu bringen. Wir nennen es Funktionalität im ersten Schritt. Da geht es gar nicht im ersten Schritt darum, dass das hocheffizient ist oder dass es sozusagen günstig ist, sondern im ersten Schritt geht es für die jeweilige Einwendung darum, Funktionalität zu erreichen. Im zweiten Schritt geht es dann darum zu schauen, was sind die teuren Komponenten, wie kann ich die ersetzen, wie kann ich die vielleicht kleiner machen, alleine aus der Kombination der Komponenten. Und dann im dritten Schritt geht es natürlich auch darum, wie kann ich diese Komponenten in eine Anwendung hineinbringen, sodass sie in einem Produkt hineinpassen und das dann auch verkauft werden kann. Das ist dann aber nicht mehr unsere Aufgabe, sondern eher dann die Aufgabe der Industrie.
Also das heißt, Sie fangen eher grob an, ja, und werden dann immer feiner. Am Anfang ist noch die Maxime, Hauptsache es läuft und klappt irgendwie, man kriegt die beiden irgendwie zusammen und dann wird es verfeinert, dann muss es auf die Größe, muss ja auch ins Auto reinpassen. Exakt. Ja, dann muss man auch gucken, wie lange hält die Batterie oder was sind die Vorgaben des Herstellers, wie viel Kilometer will ich maximal fahren und so weiter und so fort.
Exakt.
Diese ganzen Sachen. Und das machen Sie dann. Und gibt es denn schon Sachen von Ihnen, die auf der Straße unterwegs sind?
Also auf der Straße jetzt speziell nicht. Wir haben bedingt durch die Arbeit, die ich früher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht habe, haben wir bereits Systeme, die in Flugzeugen eingesetzt sind. Das heißt, es ist uns gelungen, solch ein hybrides Antriebssystem bestehend aus einer Brennstoffzelle, einer Wasserstoff-Brennstoffzelle und einer Hochleistungsbatterie mit einem elektrischen Motor zu koppeln und das dann als Antriebsaggregat für ein viersitziges Flugzeug einzubauen. Das ist letztes Jahr geflogen und wir sind jetzt sehr zuversichtlich, dieses Flugzeug wird nächstes Jahr dann wieder seine Runden ziehen.
Und bei den Autos sind Sie quasi noch im Entwicklungsprozess?
Bei den Autos ist es so, dass dort Industriefirmen, hier, die wir hier aus dem Südwesten kennen, aber auch aus dem Fernost, dort gibt es schon Hybridkonzepte, die sehr gut ausgereift sind. Sprich, die Entwicklung, die so grob 1992, 93 von einem Automobilhersteller hier im Südwesten nochmal aufgenommen wurde, wurde dann bis in die 2000er Jahre sehr stark vorangetrieben. Dann gab es eine kleine Delle. Aber jetzt seit ungefähr 4-5 Jahren wird hier sehr stark wieder daran geforscht und dort gibt es schon Fahrzeuge, die auf der Straße fahren. Dort können wir jetzt nicht mehr so viel beitragen.
Okay, Sie haben das mit dem Wasserstoff schon angesprochen, das ist eine spannende Sache. Wir machen jetzt mal eine ganz kleine musikalische Unterbrechung und in 3,5 Minuten geht's dann hier weiter mit dem Professor Dr. Josef Kallo bei der Plattform. Bis gleich. Die Plattform, wir sind zurück mit den großen Themen, um die Welt zu retten, mit der Energie. Wie sieht es denn jetzt aus, Herr Professor Kallo, mit dem Wasserstoff? Ist der Wasserstoff die Energiequelle der Zukunft, in die wir hin müssen? Und haben wir jetzt dann schon alle unsere Probleme gelöst, wenn wir keine fossilen Brennstoffe mehr haben?
Also ob es die Technologie ist, können wir heute noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber sie bietet Vorteile. Sprich, wir können tatsächlich mit Hilfe von elektrischem Strom, also erneuerbar bereitgestellten elektrischen Strom, können wir über die sogenannte Elektrolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff spalten. Diesen Wasserstoff könnten wir dann speichern in großen Behältern oder auch in flüssiger Form. Und dann könnten wir diesen Wasserstoff oder in einer Brennstoffzelle oder in anderen Energiewandler dann nutzen. Der Vorteil der Brennstoffzelle ist, dass wir bei sehr niedrigen Temperaturen, es gibt Brennstoffzellen, die bei niedrigen, welche bei hohen Temperaturen, aber jetzt spezifisch für den Transport bei niedrigen Temperaturen, wandeln diese die Energie des Kraftstoffs, die chemische Energie des Wasserstoffs direkt bei der Reaktion mit dem Sauerstoff der Luft in elektrische Energie um. Und das ist der große Vorteil, den wir bei dieser Wasserstoffspeicherung der Energie dann haben. Wir können beispielsweise in einem Brennstoffzellenauto 3, 4, 5 Kilogramm Wasserstoff, manchmal sogar bis zu 7 Kilogramm Wasserstoff dann speichern. Und bei dieser Umwandlung haben wir dann so viel Energie zur Verfügung, dass wir in einem normalen Zyklus dann mit einem Fahrzeug Größenordnung 300, 400 bis zu 500 Kilometer dann fahren können.
Das klingt ja vielversprechend. Das heißt, ich kann einfach mein Wasser aus der Donau schöpfen, brauche dann nur Strom, kann das Ganze aufspalten und in dem Moment, wo ich es dann, da wo ich es brauche, Luft, Sauerstoff dazugebe, dann funkt. So kann man das grob zusammenfassen.
Ja, grob zusammengefasst, wobei wir müssen natürlich ganz klar sagen, es muss sauberes Wasser sein. Also wir brauchen.
Geht nicht aus der Donau.
Doch, es wird gehen. Die Donau ist verhältnismäßig sauber. Okay, gut. Kann man ganz klar sagen. Also zum Baden reicht es allemal. Und wir brauchen im Grunde sauberes Wasser, was keine Salze in sich sozusagen mitträgt. Und dieses saubere Wasser kann tatsächlich dann leicht mit einer Effizienz von bis zu 75-78% dann in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt werden.
Aber warum fahren dann jetzt nicht nur solche Autos schon rum? Das klingt da jetzt eigentlich so, wie wir das bis jetzt besprochen haben. Aber umgekehrt, wo ist das Problem, das wir bis jetzt noch nicht besprochen haben? Warum sind sie noch nicht in Serie gegangen damit?
Also was wir sehen, ist dass in den letzten Jahren jetzt die Technologiehersteller, sprich auch die Integratoren, also auch die Fahrzeughersteller, sehr viel in diese Richtung gemacht haben. Wir haben einzelne Projekte und einzelne kleine Flotten, die inzwischen rumfahren. Wir haben Demonstrationsflotten, die rumfahren. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass im Alltag sich so ein Fahrzeug tatsächlich bewährt, dass es eingesetzt werden kann, dass man das normal nutzen kann. Was wir aber auch sehen, ist, dass auf der Kostenseite, sprich dadurch, dass wir noch keine Millionen Fahrzeuge produziert haben, dass wir hier aufgrund der noch nicht skalierten Größenordnungen der Fahrzeuge dann noch auf der Kostenseite noch etwas tun müssen, damit wir natürlich konkurrenzfähig werden mit den anderen.
Gut, aber das würde wahrscheinlich, wenn das dann in Serie geht und in großer Masse produziert werden, kostengünstiger werden. Denke ich mal,
ja,
oder?
Also es gibt die Zahlen, die entsprechend auch zeigen, dass es kostengünstig werden kann. Und jetzt wird es Schritt für Schritt darauf hingearbeitet.
Was ist denn an den Autos so anders? Weil das Auto an sich ist ja das gleiche und der Antrieb mit Elektro, das gibt es ja auch schon alles. Was muss an den Autos denn so anders sein, wenn man die mit Wasserstoff fahren lässt?
Also im Grunde, was anderes dran ist sozusagen die Brennstoffzelle, die Energie für die dauerhafte Fahrweise dann liefert. Und der Wasserstofftank, der muss natürlich integriert sein. Dort musste verhältnismäßig viel Arbeit gemacht werden, damit diese Wasserstofftankintegration auch sicher ist. Also das kann heute auch gewährleistet werden, dass diese Integration dann sozusagen auf der Straße, auch in Unfällen und so weiter, dann sicher bewerkstelligt werden kann. Das war mit Sicherheit in der Vergangenheit etwas, was heute gelöst ist. Wir haben heute zugelassene Fahrzeuge, die auf der Straße schon rumfahren können. Das war mit Sicherheit ein Punkt, aber der ist erledigt. Und dann haben wir mit Sicherheit auch noch tatsächlich diese Skalierungsfaktoren, die heute noch nicht gegriffen haben. Sprich, die Brennstoffzelle braucht einen anderen Platz. Bisher war sie an der Stelle, wo der Verbrennungsmotor drin war. Aber heute haben wir die Freiheit, die vielleicht auch an einer anderen Stelle hinzustellen im Fahrzeug. Und das muss sich alles Schritt für Schritt entwickeln.
Aber das ist jetzt das, was als Feintuning, das steht da, sag mal, das klingt jetzt nicht nach der großen Hürde, weil wenn die Dinger schon fahren und wenn es schon funktioniert und sicher ist, ob man das dann jetzt noch ein bisschen modifiziert, wenn man das wirklich will, kann es die Autosindustrie doch bestimmt durchsetzen, schätze ich mal, oder?
Ja, also ich gehe schwer davon aus, dass das dann funktioniert. Ich denke, dass das auch schrittweise auch passiert. Man merkt jetzt tatsächlich, es gibt verschiedene Hersteller aus Fernost, die ihre Fahrzeuge bereits auf den Straßen dann fahren lassen in größeren Flotten. Wir haben hier auch Fahrzeuge aus Deutschland, die sehr gut fahren. Und was wir sehen, ist tatsächlich, dass jetzt zunehmend solche Demonstrationen kommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass im Grunde das sich dann auch durchsetzen
wird. Und von außen schauen die dann aus wie Elektroautos so in etwa?
Im Grunde von außen sehen sie aus wie ein ganz normales Auto. Man kann sie gar nicht unterscheiden. Mhm. Man merkt vielleicht, dass, also wenn man dann vielleicht daran riechen würde, dann würde man vielleicht merken, dass da vielleicht eine andere Art von Abgas, was nur sauberes Wasser ist.
Und es gibt also gar keine Emissionen?
Also was rauskommt, ist sauberes Wasser.
Mhm. Das ist ja nicht so dramatisch.
Ja, also aber, von meiner Seite.
Und nochmal auf die Gefährdung hinzuweisen, ja, für die Nicht-Chemiker. Wenn ich jetzt diesen Wasserstoff mit Luft unkontrolliert vermische, dann macht's Peng. Kann ich mir das so in etwa vorstellen?
Ja, aber er wird nicht unkontrolliert vermischt.
Nee, aber nur mal vom, also wenn man jetzt bei Ihnen den großen Tank einfach so den Deckel abmacht, dann scheppert's.
Oh, das funktioniert nicht. Also, das ist tatsächlich abgesichert. Also, in dieser Richtung sind sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, damit das System sozusagen in sich selber dann auch sicher ist.
Nee, aber nur mal vom Wasserstoff her selber. Also, das ist dieses berühmte Experiment, was man machen kann. Dass man das einfach in dem Moment, wo das eine Verbindung eingeht, wird die Energie freigesetzt.
Aber das ist das Schöne an der Brennstoffzelle. Der Wasserstoff sieht zu keiner Zeit den Sauerstoff, sondern der Wasserstoff ist durch eine sogenannte Austauschmembran von dem Sauerstoff getrennt. Mhm. Und durch diese Reaktion, dass die sogenannten Protonen, wenn die Wasserstoffatome oder Moleküle ihr Elektron abgeben, die Elektronen müssen die Arbeit machen und diese Protonen dann durch die entsprechende Membran dann durchwandern im elektrischen Feld, dann erst sehen sie sozusagen den Sauerstoff. Was bedeutet, ich habe im besten Fall natürlich keinen Kontakt zwischen Wasserstoff und Sauerstoff. Und damit habe ich auch kein Potenzial, damit tatsächlich etwas passiert.
Und im Falle eines Unfalls, also was jetzt bei den herkömmlichen Autos ist, dass eben Benzin austritt und damit eine Gefahrenquelle ist, dann muss ich immer Tanks entwickeln, wo das nicht möglich ist.
Da ist sehr viel Know-how reingeflossen in den letzten Jahren. Und was wir gesehen haben, ist, dass dort sehr viel für die Sicherheit gemacht wurde und natürlich, um ein Fahrzeug auf der Straße fahren zu lassen, braucht man die entsprechenden Crash-Tests, die durchgeführt wurden. Und damit können wir sagen, die Fahrzeuge sind sicher.
Wäre das mal, um jetzt mal visionär nach vorne zu denken, nicht nur jetzt weg von den Fahrzeugen, sondern für die generelle Versorgung mit Energie, kann dann irgendjemand später daheim einfach so ein Ding im Garten stehen haben mit Sonnenenergie, das Brunnenwasser so aufbereiten, dass er dann Energie hat? Ist das denkbar?
Ja, das ist denkbar. Es gibt sogar einige Produkte, die in diese Richtung gehen. Sprich, das ist ein sogenannter kleiner Hochdruckelektrolyseur. Da kann sozusagen jeder sich so ein Gerät kaufen, das dann in seinem Garten aufstellen. Ich warne nur immer davor zu sagen, dass jeder Einzelne sozusagen das macht. Die Erfahrung zeigt, dass gerade was diese Produktion, die gesamte Bereitstellung dann doch gewartet werden muss, damit tatsächlich die gesamten Sicherheitseinrichtungen eingehalten werden. Und da lohnt es sich dann immer viel besser, zentral eine Tankstelle zu haben, so wie wir sie kennen. Im Grunde, dass man zur Tankstelle fährt, das kann auch sehr viel billiger gemacht werden. Sprich, wenn ich eine größere Anlage habe, die kann dann nicht nur ein Auto oder zwei Autos bedienen, sondern die kann dann tatsächlich Tausende von Autos bedienen pro Tag. Und das führt im Grunde dazu, dass dann der Kraftstoff viel, viel günstiger als in so einer kleinen Anlage bereitgestellt werden kann.
Also ist es aber dann schon so, dass von Ihrer Seite aus das Ding soweit in Ordnung wäre? Es liegt jetzt noch an der Infrastruktur und an den einzelnen Autos und an der Produktion. Wenn man jetzt mal die Produktionskosten rausnehmen würde, könnten Sie Autos liefern, die in Konkurrenz gehen könnten?
Also wir sind nicht darauf spezialisiert, Autos zu liefern. Wir machen tatsächlich jetzt diese Antriebstechnologie für kleine Flugzeuge, perspektivisch auch für größere Flugzeuge. Ich denke, dass, also so wie ich das sehe, die Physik ist nicht gegen uns, was solche Antriebe anbetrifft. Und das bedeutet im Grunde, dass es Fleißarbeit, Investition im Grunde Ingenieursgrips bedarf, damit man das in die große Masse hineinbringt. Aber es spricht nichts dagegen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das im terrestrischen Verkehr dann durchsetzt. Was es im Flugzeug bedeutet, da muss ich gestehen, sehen wir, dass die Potenziale noch nicht ganz ausgeschöpft sind. Dort sehen wir, dass definitiv so ein Antrieb machbar ist. Wir konnten nachweisen, dass ein Vierpassagierflugzeug jetzt damit fliegen kann. Und zwar zu ähnlichen Bedingungen wie eine kleine Cessna, was so ein ähnliches Flugzeug ist. Und dort sehen wir aber, dass das Ende der Fahnenstange noch bei weitem nicht erreicht ist. was bedeutet. Dort sehen wir, dass auch ein 10-Sitzer, auch 19-Sitzer, vielleicht sogar ein 40-Sitzer dann mit bis zu 450, 500 Stundenkilometer angetrieben werden kann und mit dieser Art von Technologie angetrieben werden kann. Das ist natürlich etwas, was sehr spannend ist, weil für uns Forscher, gerade an der Universität, aber auch an den angegliederten Forschungszentren, da sehr viel Arbeit zu tun ist. Sprich, neue Regularien, die in der Luftfahrt gelten, müssen appliziert werden auf die neuen Systeme und dann ganz klar die ganzen neuen Bedingungen. Wenn wir nach oben fliegen, auf 3000, auf 5000, auf 7000 Meter,
so weiter, ja.
Da ist es kalt, da ist Sauerstoff, die Sauerstoffkonzentration etwas niedriger. Das bedeutet, dort müssen wir schauen, wie kommt die Brennstoffzelle klar mit der niedrigen Sauerstoffkonzentration. Das ist tatsächlich jetzt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dann auch gelungen, nachzuweisen, dass das gut geht. Mhm. Und da sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir jetzt im Grunde diese Systeme dann auch für etwas größere Flugzeuge einsetzen können.
Aber das Grundprinzip, das bleibt bestehen, das physikalische, chemische, da wird nicht mehr modifiziert.
Das es ist genau das Gleiche wie bei all den anderen Antrieben.
Okay.
Sprich, wir bekommen die elektrische Energie aus der elektrochemischen Reaktion Wasserstoff-Sauerstoff aus der Brennstoffzelle, unterstützt natürlich durch wiederum die elektrochemische Reaktion in einer Batterie. Mhm. Wir sprechen immer von Hybriden, Brennstoffzelle parallel zur Batterie. Und dann setzen wir diesen Antrieb ein, also diese Energiequelle ein, um einen Elektromotor anzutreiben.
Jetzt stelle ich nochmal eine dumme Frage als Laie. Das klingt jetzt so vom Grundprinzip her relativ einfach. Warum beschäftigt man sich da erst jetzt mit und warum ist da vor 50, 60, 70 Jahren noch keiner drauf gekommen? Weil von Seiten der Chemie her war doch die Erkenntnis doch schon da, oder sehe ich das falsch?
Also die Brennstoffzelle und auch die Prinzipien der Batterie, die sind schon seit mehr als 100 Jahren bekannt. Also das steht ganz klar nicht zur Debatte. Was wir sehen ist, dass in den letzten 20 bis 25 Jahren die Materialwissenschaften, sprich die Grundlagen, die zu diesen Hochleistungsbrennstoffzellen und Hochleistungsbatterien geführt haben, dass diese Grundlagen massiv angegangen wurden. Sprich, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir Kunststoffe in dieser elektrochemischen Welt einbringen und einbauen, sodass tatsächlich Zellen und größere Systeme gebaut werden können. Wie können wir die Katalysatoren, die wir brauchen, also die Elektroden, die beispielsweise dazu führen, dass ich so eine Reaktion durchführe, wie können wir die in der Menge so minimieren, dass ich kleinste Mengen, man nennt sie Kolloide, dass sozusagen ganz kleine Partikel auf einem Träger aufgetragen werden und die dann dort ihre Reaktion in Gang bringen, aber wir nicht mehr viel von diesem Material brauchen. Und das ist tatsächlich in den letzten 25 Jahren passiert, auch getriggert teilweise durch die Aktivitäten in der Automobilindustrie. Und was wir sehen ist jetzt, dass wir heute im Vergleich zu vor 20 Jahren Leistungsdichten, die 2, 3 bis zu 5-mal höher sind als vor 20, 25 Jahren erreichen. Und das ist natürlich etwas Neues, was man jetzt in ganz neue Anwendungen dann ansetzen kann.
Dann ging das ja relativ schnell von der Entwicklung her, wenn man den Zeitraum mal sieht. Ne?
Ja, 25 Jahre, das ist ein halbes Berufsleben.
Ja, aber für jetzt menschheitsgeschichtlich gesehen, bis man das...
Okay, einverstanden.
Oder wenn man mit anderen Forschungen vergleicht, wie lange die brauchen, bis es da nennenswerte Neuigkeiten wirklich gibt. Also das ist ja 25 Jahre jetzt eigentlich vergleichsweise schnell, würde ich mal behaupten.
Ja, wobei, wenn wir das jetzt vergleichen mit den Smartphones, vor 15 Jahren.
Ja, aber das hat ja auch in den 80ern angefangen, da hat man noch diese Teile mit den langen Antennen gehabt.
Ja, ja.
Gut, wir machen noch weiter mit noch mehr schönen Antrieben und Antriebskonzepten und emissionsfreier Anwendungen. Nach der nächsten Musik geht es dann gleich wieder weiter mit dem Professor Josef Kallo. Bis gleich. Die Plattform bei Radio Free FM mit dem Professor Josef Kallo vom Institut für Energiewandlung und Speicherung. Jetzt haben wir ja vor der Musik gesagt, Wasserstoff ist so gerade das, wo die ganze Forschung im Moment hingeht und was auch der große Vorteil ist, dass man dann die Energie quasi nicht speichern muss, sondern man wandelt einfach das Wasser, teilt man den Wasserstoff raus, hat ein schönes Gasbehältnis und hat dann da eine schöne Energiequelle. Was gibt's denn noch für Komponenten, die jetzt in der Forschung vorne dran sind, dass wir emissionsfreie und auch nicht fossile Brennstoffe haben?
Also was wir sehen ist, dass die regenerativen Energiequellen wie große Windanlagen und große Solaranlagen, dass die tatsächlich das Potenzial haben, wenn auch fluktuierend, also nicht konstant, sondern mit der entsprechenden Dynamik, wie der entsprechende Wind da ist und die Sonnenenergie auch da ist, dann tatsächlich haben das Potenzial, um diese elektrische Energie sehr günstig bereitzustellen. Wenn wir jetzt global denken, also in Deutschland, sehen wir tatsächlich auch einen sehr, sehr starken Preisverfall in diesem Bereich. Aber was wir gesehen haben, ist, dass in anderen Ländern, nehmen wir beispielsweise jetzt einen kleinen Sprung über den großen Teich, gehen wir nach Amerika, nach USA, und dort gibt es, die neuen Statistiken zeigen, die Möglichkeit in bestimmten Gegenden, Strom aus Windenergie ohne Subventionen schon im Bereich von 3,5 US-Cent bis 4 bis 4,5 US-Cent pro Kilowattstunde bereitzustellen. Bei Solar ist es ein bisschen teurer, dort sprechen wir von 4,5 von vielleicht bis 6 US-Cent pro Kilowattstunde. Und das zeigt im Grunde, dass es möglich ist, große Energiemengen, elektrische Energiemengen bereitzustellen durch erneuerbaren Kraftwerken. Und das ist im Moment so der Schlüssel für diese regenerative Welt, die sich jetzt langsam aufbaut. Wir können natürlich diese elektrische Energie nehmen, direkt in Batteriefahrzeugen speichern. Das wird auch noch eine ganze Weile gehen, dass wir parallel Batteriefahrzeuge und Hybride, sprich Brennstoffzellenhybride, dann auch haben werden. Und was wir sehen ist, dass dieser Strom dann tatsächlich auch dazu führt, dass man sich Gedanken, dieser billige Strom dazu führt, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir diesen Strom dann speichern, wenn beispielsweise der Bedarf nicht da ist, aber das Angebot da ist, dass der Wind bläst und wir haben die Abnahme des Stroms nicht mehr da. Und da ist es natürlich auch sehr schön und auch von Vorteil, so einen großen Elektrolyseur dann neben der Windanlage oder neben der großen Solaranlage einzubauen und dann dementsprechend diesen Überschuss an Energie oder auch bewusst größere Anlagen zu bauen, die dann diese Energie bereitstellen, um Wasserstoff aus Wasser zu produzieren.
Also das heißt, die Zukunft wird dann so ausschauen, dass wir mit Wasser und Sonnenenergie Batterien oder Tanks befüllen. Und würde das dann ausreichen? Oder sagen wir, wie viele müssten wir dann noch produzieren, um jetzt den Energiebedarf von Deutschland, auch was jetzt Industrie und so weiter, nicht nur Privathaushalte, beherrscht? Wie viele im Moment sind wir aber, glaube ich, bei 30% und der Rest kommt noch von der Kohle und vom Atomstrom. Würde das die regenerative Energie zu 100% schaffen, wenn es denn sein muss, sage ich mal?
Also wenn wir jetzt, wir sind im Bereich der elektrischen Energieversorgung ungefähr bei 30-32% im Moment. Sprich, wenn wir jetzt noch den Verkehr dazu nehmen würden und auch noch die Industrie, geschweige denn den Wärmemarkt, dann wären wir natürlich bei nicht nur bei 30% der elektrischen Energie, sondern dann wären wir im Moment zur Größenordnung nur bei ca. 8%, die wir heute erneuerbar regenerativ bereitstellen. Sprich, die Zahl wird dann natürlich kleiner, die heute regenerativ erzeugt wird. Wenn wir tatsächlich das alles in Deutschland machen wollen, dann müssen wir uns mit Sicherheit Gedanken darüber machen, wie wir Offshore-Anlagen auch aufbauen können. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, das zu verbessern, also die Energiebereitstellung im elektrischen Feld zu verbessern. Wir müssen uns aber natürlich auch Gedanken darüber machen, wie können wir auch europaweit ein Netz aufbauen, indem wir diese Energie dann bereitstellen können. Es gab sogar Aktivitäten, die sagen, wir brauchen ein etwas größeres Netz, was tatsächlich auch die Umgebung von Europa dann darstellt. Aber lassen Sie uns nicht nur jetzt Europa anschauen und speziell Deutschland, sondern was wir sehen ist, dass diese Technologien, die wir auch entwickeln, dass die natürlich auch auf andere Märkte abgesetzt werden können. Und das ist natürlich auch interessant, weil das auch bei uns Arbeitsplätze sichert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir beispielsweise jetzt wiederum nach USA schauen. Dort sehen wir, dass gerade durch die sehr günstige elektrische Energie eine Plattform oder eine sehr offene Einstellung gegenüber diesen Speichermöglichkeiten dann entsteht. Und was wir dort sehen, ist tatsächlich, dass
mit den Potenzialen an Wind und Sonne, beispielsweise die in den USA in diesem großen Markt dort herrschen, dass dort tatsächlich ein Großteil aller Energie, also nicht nur elektrische Energie, sondern das, was wir im Verkehr brauchen, das, was wir vielleicht für den Wärmemarkt brauchen, dass wir das tatsächlich mit erneuerbaren Energien dann bereitstellen könnten. Wir reden natürlich aber auch dann wieder über größere Investitionssummen und über einen Systemwechsel.
Gut, das ist ja eine politische Sache. Ich denke mal, wenn das gezwungenermaßen sein muss, dürfte das nicht die Schwierigkeit sein. Die halten ja jetzt an den Atomausstieg und an der Kohle aus anderen Gründen fest. Das sind ja jetzt keine wissenschaftlichen, technischen Gründe, warum wir uns damit noch beschäftigen. Ja? Das sind ja andere Gründe. Also ich meine, das dürfte nicht das Problem sein. Aber ein Problem sehe ich in der Verteilung. Dann, wir haben ja dann Länder, die bevorzugt sind. Sie haben die USA erwähnt, wo ich viel Platz habe, wo ich viel Wind habe, wo ich mehr Sonne habe. Was machen die armen Skandinavier, wo es immer duster ist?
Die haben viel Wasser. Die können aus dem entsprechenden Wasser mit dem Gefälle dann auch sehr viel Wasser bereitstellen. Also Wasser, elektrische Energie aus der Wasserkraft dann bereitstellen.
Also sehen Sie da keine Gefahr, dass es jetzt Länder gibt, die da ein bisschen abgehängt werden, weil die einfach nicht diese Voraussetzungen haben? Ja, wir müssten zum Beispiel, die Bayern müssten sich jetzt immer sehr gut mit dem Norden stellen, weil da die ganzen Offshore-Anlagen stehen.
Ich hoffe, dass sie sich gut mit dem Norden stellen.
Solche Sachen, also müsste dann auch den Transport, alles was jetzt halt auch politisch teilweise verhandelt wird mit den Trassen und so weiter und so fort. Das ist natürlich das, was dann alles dranhängt und mitkommen müsste. Das wäre der Preis, den man zahlen muss.
Die Punkte sind auch identifiziert. Was wir sehen, ist, dass tatsächlich jetzt nicht nur ein erneuerbares Energiegesetz herausgegeben wurde und daran gearbeitet wurde, sondern was wir sehen, ist, dass parallel dazu auch sehr viele Studien gemacht wurden. Was macht tatsächlich Sinn? Was macht keinen Sinn? Welche Vernetzung soll stattfinden? Was ist das Optimum? Hier gibt es tatsächlich im wissenschaftlichen Bereich sehr viele Arbeiten, die stattgefunden haben. Und da muss ich gestehen, dass, wenn man dann ganz genau hinschaut, sieht man, dass tatsächlich dort eine Roadmap vorhanden ist, die auch die ganzen Regularien, wie viel Strom kann ich wann, wie, wo einspeisen, die nachgezogen wurden. Wir sind schon sehr gut gerüstet, aber ich würde tatsächlich dazu raten, ich bin jetzt zwar nicht politisch engagiert, aber ich würde schon dazu raten, dass wir vernetzt denken und dass wir über größere Märkte denken. Wie bekommen wir Märkte zusammen? Wie schließen wir Märkte sozusagen zusammen, sodass wir dann vielleicht, wenn der eine etwas weniger von einem Gut hat, vielleicht austauschen kann gegenüber einem anderen Gut.
Gut, da war die Menschheit ja in der Vergangenheit nicht immer nur erfolgreich in diesem Punkt. Ne? Das ist vielleicht wahrscheinlich für den Wissenschaftler, sagt er ganz klar. Ich hatte auch zum Beispiel mal einen Bericht gelesen, dass man in der Sahelzone so viel Energie sammeln könnte und auch technisch, die auch nach Europa bringen könnte. Ja? Aber das Problem ist natürlich Politik, Umtriebe, das ist alles nicht sicher, was mache ich, wenn die den Strom, da haben die ja auch eine sehr große Macht, die können ja dann einfach den gesamten Strom abstellen. Also das ist natürlich eine Sache, wo der Wissenschaftler sich jetzt nicht mit beschäftigt, aber das kann ja dann auch alles noch kommen. Ne?
Ja, also ich bin da sehr optimistisch, was so etwas anbetrifft. Natürlich gab es beispielsweise die Desertec-Initiative. Das war eine Initiative, die tatsächlich die solarthermischen Kraftwerke, die Solarkraftwerke dann im Nordafrika dann auch berücksichtigt hat, die dann vernetzt hat mit den entsprechenden Energieverbrauchern auch in Europa, aber auch teilweise weltweit. Und ich bin deswegen optimistisch, weil wir sehen, dass in den Märkten, die sowohl Potenzial für erneuerbare Energieherstellung haben, als auch einen Markt, um die entsprechende Energie abzusetzen, dass in diesen Märkten, die natürlich die Märkte sind, die die Technologie auch mitentwickeln, dass dort sehr viel Bewegung ist. Und diese Bewegung führt dazu, dass es sehr, sehr günstig wird. Was bedeutet, wenn ich eine Möglichkeit habe, sehr günstig elektrische Energie bereitzustellen, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es dann auch in den nordafrikanischen Ländern das geben wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dann irgendwann mal jemand auf die Idee kommen wird, dass man das vernetzen kann. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber die Technologie zeigt, dass das Potenzial da ist und der Markt wird es regeln.
Kommen wir noch ganz kurz auf die Speicherung. Sagen Sie dann, dass mit dem Wasserstoff, das ist dann das Speichermedium der Zukunft oder hantieren wir dann noch mit erwärmtem Wasser oder irgendwelchen anderen Sachen rum?
Also ich denke, dass es wichtig ist, dass wir hier tatsächlich für die jeweilige Anwendung, wenn wir beispielsweise jetzt über Wärmebereitstellung für Industrieprozesse sprechen. Dort ist es beispielsweise wichtig, dass in bestimmten Bereichen einfach ein gewisses Gas, kann beispielsweise Erdgas sein, verbrannt wird, weil nicht nur die Wärme benötigt wird, sondern vielleicht auch die entsprechenden Komponente, die in diesem Abgas sind, die dann dazu führen, dass eine entsprechende chemische Reaktion stattfindet. Was bedeutet, ich glaube, wir müssen schon diversifizieren. Wir können nicht sagen, der Wasserstoff wird es werden. Ich habe mal Kontakt zu einem sehr weisen Mann gehabt, der sich mit dem Thema 40 Jahre lang auseinandergesetzt hat. Und da kam auch die Frage und seine Antwort war ganz einfach. Wir werden alles brauchen, was wir bekommen können. Und jetzt ist nur die Frage, wie können wir das, was wir tatsächlich brauchen, so optimieren, dass wir minimale Emissionen dabei haben. Und dann wird sich zeigen, für beispielsweise für den Verkehr können wir uns sehr gut vorstellen, dass batterieelektrische Fahrzeuge eine Rolle spielen werden. Parallel, wenn es um größere Strecken geht, um schnellere Betankung, dann Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge. Wenn es beispielsweise jetzt um Luftfahrzeuge geht, die bis 2000 Kilometer fliegen, also als Reichweite, können wir uns heute vorstellen, tatsächlich elektrische Antriebe zu machen. Wir können uns aber heute noch nicht vorstellen, dass ein Flugzeug von Tokio nach Paris mit Wasserstoff fliegt. Da müssen wir, glaube ich, schon so ein bisschen noch die sozusagen noch realistisch bleiben auf der Physikseite. Und dort werden wir sogenannte Power-to-Liquid-Kraftstoffe brauchen. Das sind Kraftstoffe, die die elektrische Energie nutzen, um Wasserstoff bereitzustellen und dieser Wasserstoff dann zusammen mit CO2 aus verschiedensten Quellen dann über verschiedenste Prozesse flüssige Kraftstoffe wie Kerosinersatz oder auch Benzinersatz dann zur Verfügung stellen, das dann natürlich auch in solchen Flugzeugen bereitgestellt werden,
also zur Verfügung stehen. Also man sieht schon, es gibt nicht die eine Antwort, weil es auch nicht einfach die Energie gibt, die man braucht, sondern wie Sie eben gerade ausgeführt haben, ganz verschiedene Arten und Möglichkeiten. Aber das heißt, es gibt noch für Sie und Ihre Kollegen einiges an Arbeit in der direkten Umsetzung dann.
Absolut. Ja. Also da ist noch sehr viel zu machen.
Gut. Machen wir jetzt noch gleich weiter, machen noch eine kleine musikalische Unterbrechung und dann sind wir gleich zurück hier bei der Plattform. Zurück bei der Plattform um 16.52 Uhr machen wir noch einen kleinen Ausflug mit dem Herrn Professor Josef Kallo in die Welt der Flugzeuge. Was muss da noch gemacht werden? Warum fliegen die nicht von Paris nach Tokio, schmeißen die Passagiere unterwegs raus und ohne zu tanken gleich wieder zurück?
Oh meine Güte, nee. So ein Szenario wollen wir nicht haben. Wir wollen natürlich den gleichen Komfort haben wie in normalen oder wie in den herkömmlichen Flugzeugen. Ich denke, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, um tatsächlich im Regionalverkehr nachweisen zu können, dass wir emissionsfrei und vor allem hoffentlich auch, die Technologie zeigt es ansatzweise, sehr leise oder leiser fliegen können. Und was wir sehen ist, dass wir hatten vor circa 10 Jahren zum ersten Mal einen Einsitzer gemacht, bei dem eine große, schwere Brennstoffzelle zusammen mit einer Batterie so ein Flugzeug angetrieben hat. Und dort konnten wir sehen, dass das Potenzial tatsächlich zur Hochskalierung gegeben ist. Seit ungefähr 2,5 Jahren bauen und betreiben wir jetzt diesen Viersitzer. Und da konnten wir sehen, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Und wir werden die nächsten 3 bis 3,5, 4 Jahren im Grunde diese Plattform noch weiterhin nutzen, um jetzt für die Modularität und für die Skalierbarkeit dieser Technologie Erfahrungen zu sammeln. Modelle von heute zeigen schon, dass mit heutiger Technologie es möglich ist, auf jeden Fall einen 19-Sitzer, vielleicht sogar einen 40-Sitzer aufzubauen. Im Regionalverkehr würde das beispielsweise bedeuten, dass ich die Chance habe, mit einem sehr leisen, ich komme gleich dazu zu sagen, auch warum das Potenzial zu leise ist, gegeben ist, mit einem sehr leisen Flugzeug von Stuttgart beispielsweise nach Friedrichshafen zu fliegen und das innerhalb von einer halben Stunde oder knapp unter einer halben Stunde. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt, wenn ich beispielsweise von Süden der Alpen zu einem Ort im Norden der Alpen fliegen möchte. Oder wenn wir jetzt an China denken, an sehr großen Städten, die 20, 15 Millionen Einwohner haben, dann vom Norden der Stadt in den Süden der Stadt dann fliegen möchten. Und das ist ein Potenzial, was nicht zu unterschätzen ist, weil wir im Regionalverkehr ja auch immer schneller und auch immer pünktlicher werden wollen. Und jetzt kommt der Punkt dazu, es ist nicht nur so, dass diese Flugzeuge elektrisch angetrieben werden, mit dieser Wasserstoff-Brennstoffzelle auf der Kurzstrecke dann in Höhen bis zu 7000 Meter dann auch tatsächlich emissionsfrei, sondern wir haben das Potenzial des Elektromotors. Und wenn wir jetzt an den Elektromotor, beispielsweise einen langsam drehenden Propeller, der auch sehr viel Kraft übertragen kann, dann anschließen, dann entsteht dort ein Antriebsaggregat, das wir im Grunde sehr schlecht wahrnehmen. Das heißt, die Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs bei diesen Frequenzen, die diese Antriebe dann darstellen, die ist sehr, sehr schlecht. Was bedeutet, wir nehmen diesen Schallpegel gar nicht mehr wahr. Und damit können wir dann entsprechend die Flugzeuge bauen, die etwas näher an den Ortschaften landen und starten können oder auch dann Regionalflughäfen dann nutzen können. Und da kann man jetzt natürlich sehr viel darüber diskutieren, wie weit entfernt soll das nächste Haus sein und so weiter. Ich glaube, da braucht man auch ganz viel Vernunft und dann muss man sich Gedanken auch darüber machen, wo man solche Flugzeuge dann auch starten und landen lässt. Und man muss natürlich auch die Umgebung dann von Anfang an mitnehmen und auch zeigen, dass entsprechende Potenziale gehoben werden können, ohne dass Einschränkungen für die entsprechenden Anwohner da ist.
Aber das ist doch schon mal ein sehr schöner Ausblick. Das heißt, wir werden nicht nur emissionsfrei, wir werden auch noch geräuscharm. Das ist ja fantastisch, passt in die heutige Zeit perfekt. Wir wollen immer schneller überall sein und die Leute sind immer mehr gestresst von dem vielen Lärm. Für den Individualverkehr in der Stadt, also auch auf terrestrisch, ist es doch ein sehr schönes Modell, wenn es zukünftig ja deutlich leiser zugehen wird.
Exakt. Das ist mit einer der Punkte, warum wir diesen Antriebsstrang jetzt tatsächlich von der Brennstoffzelle Batterie in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt dann über die motorischen Antriebe bei uns im Institut dann untersuchen. Und wenn sich das jetzt tatsächlich im Alltag dann auch herausstellt, die ersten Messungen zeigen, dass es tatsächlich so ist. Aber wir müssen jetzt natürlich auch schauen, dass wir standardisierte Messungen auf die Beine stellen, dass wir dann auch nachweisen, dass die entsprechenden Pegel eingehalten werden. Dann haben wir tatsächlich die Chance, und die Physik und die Biologie ist mit uns sozusagen, dass wir tatsächlich leiser im Regionalverkehr fliegen können.
Das klingt doch schon mal fantastisch. Also wenn es das dann hier überall geben wird, ja, dann haben Sie doch einen sehr großen Beitrag geleistet, dass es uns hier allen besser geht. Und das machen Sie hier bei uns an der Uni in Ulm unter anderem. Jetzt haben Sie, Herr Kallo, noch ein kleines Anliegen, weil Sie sehen in Ihrer Berufsgruppe sehr große Wachstumschancen und haben Angst, dass die vielen Ingenieure, die Sie brauchen, nicht beikommen.
Also was wir tatsächlich sehen, ist dass im Moment wir, ja, man kann ja sagen, eine Vollbeschäftigung haben. Also wir sind tatsächlich hier in unserer Umgebung. Die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr, sehr gering. Die Arbeitslosigkeit insgesamt ist sehr, sehr gering. Und was wir sehen ist, dass das Potenzial, um diese Technologien zu entwickeln und dann auch zu exportieren, nicht nur bei uns zu nutzen, dass das gegeben ist. Und ich kann tatsächlich aus eigener Erfahrung jetzt nur jeden Einzelnen, der kurz vor seiner Berufswahl steht, animieren, sich Gedanken darüber zu machen, einen technischen Beruf zu erlernen. Es ist sehr interessant. Es ist viel, viel leichter, als man denkt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich denke, dass wir die nächsten 30, 40 Jahre auf jeden Fall eine Beschäftigung damit haben werden. Und das sind natürlich aus meiner Sicht rosige Aussichten, eine interessante Aufgabe, die Möglichkeit, etwas zu verändern und gleichzeitig eine Sicherheit, was die Arbeit anbetrifft. Also definitiv, glaube ich, sehr vorteilhaft.
Also möchten Sie noch ein bisschen Werbung für Ihre Branche machen, aber auch natürlich für Deutschland zukunftsgewandt sagen, wenn da so ein hoher Bedarf noch ist, wenn man das Ganze jetzt noch verfeinern möchte, ja, wenn man das auf die Straße bringen möchte, ja, dann braucht man einfach auch noch mehr Technik und Forschung.
Also wir werden natürlich in einem Land, in dem hohe Qualität, aber auch Hightech entwickelt wird, werden wir natürlich zunehmend sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte brauchen. Und da kann ich nur sagen, kann ich nur jeden Einzelnen animieren, sich in diese Richtung zu begeben. Es macht sehr viel Spaß und wie gesagt, ist es manchmal leichter, als man denkt.
Cool. Da haben wir schon ein perfektes Schlusswort, denn wir sind jetzt ganz kurz vor 17 Uhr am Ende der Plattform angekommen. Ich hoffe, es hat allen gefallen und es werden Ihnen jetzt die Türen eingerannt an der Universität mit neuen Studenten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Institutsdirektor des Institutes für Energiewandlung und Speicherung, dem Herrn Professor Josef Kallo. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.